Hallo und herzlich willkommen zu Tischlein Deck Dich, Ausgabe Nummer 60, eine neue Folge Tischlein Deck Dich. Und zu diesem runden Geburtstag kann ich euch nur empfehlen, euch mal das ursprüngliche Tischlein Deck Dich Märchen durchzulesen. Das habe ich da auch getan die letzten Tage. Das ist sehr interessant. Also, vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen dieses Märchen der Gebrüder Grimm, wo der Tisch sich dann von selber deckt, wenn man Tischlein deck dich ruft. Und das kann ich hier verlinken, wenn ich dran denke. Einen Moment mal, wenn ich hier einen Stift habe. Genau, dann schreibe ich mir das hier kurz auf. Zum Verlinken. Das ist sehr lehrreich mit den drei Söhnen, die da ausziehen und ihre Lehre machen, und der eine ist eben Tischler und kriegt vom Meister am Ende seiner Lehre dann dieses Tischlein geschenkt. Und das ist ein magisches Tischlein, wo der Wein immer wieder neu sich eingießt, also wo der Tisch dann gedeckt ist mit einem Weinbecher und den feinsten Speisen, und der Wein gießt sich immer wieder nach, die Speisen füllen sich immer wieder auf. Nun gut, aber ansonsten ist das hier natürlich kein Märchen-Podcast, auch wenn man es vielleicht nie vermeiden kann, ab und zu etwas Unkorrektes zu erzählen. Aber nein, nach dieser Fake-News-Ausgabe, da habe ich mich dann doch auch hinterfragt und gedacht, ja, wo sind die Fake-News, die ich vielleicht mal verbreite. Aber egal, man kann hier nur nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Mehr kann ich auch nicht machen. Und hier natürlich Kritik der Hörer aufnehmen, wenn es das denn gäbe. Aber da wird bestimmt in Zukunft was kommen. Jetzt glaube ich die 60er Folgen. Für die habe ich ein gutes Gefühl. Denn die Themen werden noch polemischer. Wie ich ja schon angekündigt habe, wird es dann um den Klimawandel gehen. Noch polemischer also als Corona legen wir hier immer noch eine Schippe drauf. Bei Tischlein deck dich. Da ist mir nichts zu schmutzig, nichts zu unangenehm. Und vielleicht merkt ihr hier an meiner Stimme, dass die ein bisschen belegt ist, dass ich hier gerade erst wieder genesen bin von einem Infekt, welcher Art auch immer. Ich habe da einen PCR-Test gemacht, letzte Woche noch, aber das Ergebnis ist nicht da. Und sehr interessant ist hier dieses Testzentrum. Da laufen die ganzen Leute hier mit multipler Schutzkleidung rum, hier überall. Also diese Ganzkörperschutzkleidung, dann doppelte Masken und noch diese diese Plastikvisiere vor dem Gesicht. Ja, sehr bizarr, hier wie in einem Katastrophenfilm. Aber ganz nett, wie man da behandelt wird und gleich die zwei Tests gemacht bekommt, wenn man sagt, man hat Symptome. Wie ich, weil ich dann Fieber hatte und Halsschmerzen. Aber gut, irgendwie war es dann schwierig, das Ergebnis zu bekommen. Da musste man über WhatsApp mit so einem Bot schreiben und der Bot wollte meine Ausweisnummer nicht richtig erkennen. Und dann war es mir auch zu blöd, nochmal nachzufragen. Denn Omikron ist so oder so milder. Wir haben hier gesehen, in Deutschland gerade mal etwa 50 Personen auf der Intensivstation wegen Omikron. Und das bei den Inzidenzen, wo also Hunderttausende gleichzeitig infiziert sind. Also muss man schon ganz klar sagen, das ist sehr, sehr mild. Es ist nicht länger sinnvoll, da so ranzugehen, zu denken, man sollte hier kein Omikron mehr weiterverbreiten, sondern das ist doch die beste Impfung. Besser als die Impfung ist ja hier der Schutz durch Infektion. Deshalb ist es auch solidarisch, sich zu infizieren und vielleicht sogar die Infektion dann wissentlich weiter zu verbreiten. Ja, bei Delta, da war die Lage noch ganz anders, zugegebenermaßen. Aber bei so einer geringen Krankheitsschwere, wie wir es jetzt hier anhand der RKI-Daten also sehen, dass zum Beispiel noch kein 20-Jähriger noch gar nicht im Krankenhaus, noch gar nicht auf Intensivstation war wegen Omikron, naja, da ist es also auch aus meiner Sicht einfach ist mir jetzt einfach egal, auch ob ich jetzt Corona habe und hier noch weiter rausgehe. Aber ja, trotzdem ist es natürlich schwierig, sich dieser Welt dann entgegenzustellen, die dann ja trotzdem noch weiter Masken trägt und die einem das Gefühl gibt, dass man damit unsolidarisch wäre oder damit andere gefährden würde. Aber wie, glaube ich, jetzt die norwegische Ministerpräsidentin sagte, als Begründung für die Aufhebung der Maßnahmen dort, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, sich zu infizieren, weil jetzt die Impfungen noch schützen, also besser jetzt als dann später. Jetzt also wohl bei den meisten Menschen noch die Zeitspanne nicht überschritten ist, wo die Impfungen dann die Wirksamkeit verlieren. Deshalb ist es eine sinnvolle Strategie zu sagen, jetzt lieber alles aufmachen und sich infizieren. Da ist die Gefahr eines schweren Verlaufs extrem gering. Und lieber nicht dann im Herbst erst oder erst später dann, wenn die Impfungen vielleicht schon ihre Wirksamkeit verloren haben. Ist auch fraglich, wie oft kann man boostern, wie oft bringt das dann noch was. Und ja, deshalb ist jetzt einfach der optimale Zeitpunkt, alles aufzumachen. Und ich weiß nicht, ich fühle mich schon aber hier gut durch diese Gesundheitskrise, diese persönliche gekommen jetzt, wobei ich schon zeitweise fiebrig war und da in meinem Fiebertraum nur noch im Bett gelegen bin. Aber meine Freundin hat sich dann gut um mich gekümmert. Nur ist sie jetzt auch wieder schon nach Hause geflogen, nach Deutschland. Deshalb muss ich mich hier anders unterhalten und hier zu dieser Arbeit am Publikum wieder zurückkehren. Nun ja, jetzt nach dieser Einleitung, das ist ja alles viel zu wischiwaschi, jetzt kommen wir hier zu den harten Fakten. Denn heute muss jetzt wirklich der Schleier gelüftet werden, jetzt wirklich, wenn es geht, dieses Thema beenden, wie gesagt, damit es dann mit anderen weitergehen kann. Die Parallelen zwischen Corona und Klima sind aber nicht zu übersehen, es springen ins Auge und vielleicht kann ich darauf auch noch eingehen später. Aber bleiben wir erst nochmal bei diesem reinen Gesundheitsthema. Zunächst mal nochmal zurückzukommen auf die letzte Folge. Die war sehr schön, also auch wenn es ein bisschen konfus war und ein bisschen laut im Hintergrund, diese Klimaanlage. Ja, ich war da draußen auf dem Balkon und meine Freundin hat noch drinnen geschlafen, deshalb ist die Klimaanlage gelaufen. Vielleicht hätte ich sie besser ausmachen sollen und dann hätte sie halt ein bisschen schwitzen müssen. Aber okay, ja, ich weiß nicht, das war nicht so optimal, die Tonqualität. Aber es war ganz schön, da die Vögel immer wieder im Hintergrund zwitschern zu hören. Und ja, ganz schön diese Verlangsamung, die ich am Anfang angesprochen habe, die so von dieser Hitze ausgeht. Nun aber, was so wichtig war, diese Bezugnahme auf Trump und die Frage, dass meine These, dass Corona auch in einer Zeit kam, in der es diese extreme Polarisierung und Unerklärlichkeit der Welt gab. Wie kann man sich das erklären, dass so viele Leute Trump wählen und dass man dann gern die Chance genutzt hat, aus einer Position der linksliberalen Herde oder der journalistischen Herde, die eben sagten, ja, wir müssen uns jetzt hier mal rächen an denjenigen, die hier so unwissenschaftlich waren. Und wir haben das denen nicht verziehen, dass sie Trump gewählt haben. Und Trump also mit seinen unwissenschaftlichen Standpunkten, wie der Leugnung des Klimawandels, als er sagte, das ist eine Erfindung der Chinesen. Und da lässt sich jetzt anhand der Impfung also mal ganz klar feststellen, wer ist hier wissenschaftlich eingestellt und wer unwissenschaftlich. Es ist ein Reduktionismus, der hier sagt, ja, also die Welt ist so komplex, wir müssen hier zumindest mal ein Register schaffen, durch das wir die Leute so einteilen. Und ganz klar ist anhand dieser einen Entscheidung, ja, der ist dieser modernen Wissenschaft zugetan, der ist bereit, ihr zu folgen, selbst so weit zu folgen, dass er seinen eigenen Körper zur Verfügung stellt und sich mit einem neuartigen Impfstoff sofort impfen lässt. Und dann halt die anderen, die noch zweifeln, die sind suspekt. Also diese Möglichkeit bot sich dadurch die Pandemie, da also ein bisschen Dampf abzulassen und diese Polarisierung jetzt endlich mal so anhand dieser harten wissenschaftlichen Fakten durchzuführen. Nicht immer diese schwierigen politischen Diskussionen, genau das ist eben der Punkt, das ist einem dann oft zu schwer, sich mit dieser komplexen Welt zu befassen und mit Gut und Böse. Ist Trump wirklich so der ganz Böse und seine Gegner die ganz Guten oder gibt es da noch Graubereiche? Nein, das wäre uns zu komplex und daher also diese Aufgabe der Pandemie im Allgemeinen und der Impfung im Besonderen, hier so eine Trennung, eine Segregation der Menschen zu liefern. Und ja, diese Segregation ist auf jeden Fall das Böse aus meiner Sicht, wo sich heute hoffentlich auch viele Leute darüber klar werden, die diese Politik so mitgetragen haben, die vielleicht gedacht haben, ja, aber jeder kann sich doch impfen lassen und hier schnell wieder seine ganzen alltäglichen Rechte zurückgewinnen. Aber das kann eben kein Argument sein. Also dann kann man ja genauso sagen, ja, in einem Staat, in dem jetzt nach Religion segregiert wird, in einem christlichen Staat, wo jetzt nur die Christen Zugang zu bestimmten Einkaufszentren haben, zu bestimmten Restaurants, dann kann man ja genauso sagen, ja, kannst doch schnell konvertieren, das tut doch nicht weh, das ist doch innerhalb von einer Woche getan, sogar schneller als die Impfung, da musst du noch 2 Wochen warten, bis es gültig ist, aber hier konvertieren, ja, einmal kurz sich taufen lassen oder beim Islam diese schöne Formel sprechen, wie es bei Michel Houellebecq beschrieben ist, sein Buch Unterwerfung. Also ja, das ist dann durchaus damit zu vergleichen. Oder, also das kann ja hier nicht das Argument sein, zu sagen, ja, aber man kann ja ins Lager der Impflinge wechseln, weil natürlich ist das für den Einzelnen immer möglich. Aber es ist ja klar, dass es weiterhin Leute geben wird, die sich dagegen entscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Ist ja völlig egal, dass da religiöse Gründe dabei sein können oder auch völlig irrationale Gründe, völlig irrationale Ablehnungen komplett von Impfungen. Aber das kann ja nicht die Basis sein, auf der diese Leute dann ausschließen vom gesellschaftlichen Leben. Aber es war eben jetzt halt doch mal erlaubt, weil ja, irgendwie, wenn die Masse es macht, dann wird es schon so seine Richtigkeit haben, dann wird es schon so stimmen. Und ja, es sind so viele Dinge, die da zusammenkommen, also dass noch nicht mal bewiesen ist, was das zur Epidemie-Eindämmung bringen würde, dieser Ausschluss der Ungeimpften. Es sind so viele Dinge, die dann zusammenkommen und wo für mich einfach nicht mehr akzeptabel ist, dass dagegen viele Leute in meinem Umfeld, in meinem Podcaster-Umfeld, in meinem sonstigen sozialen Umfeld nicht die Stimme erheben. Aber okay, jetzt, ja, das mit Trump. Also dazu kann ich dann vielleicht gleich nochmal was vorlesen, denn das ist sehr wichtig. Kurz aber noch eine These, vielleicht zeigt sich hieran, also wenn meine These stimmt, zum einen diese Spaltung zwischen den Wissenschaftsleugnern und den wissenschaftlichen Menschen, die man endlich mal so vorantreiben, endlich mal so verankern wollte, wenn es auch nur bei diesem kleinen Thema war. Aber die Diskussionen um den Klimawandel haben schon gezeigt, wie schwierig es ist. Auch da war es ja schon diese reine Ablenkungsdiskussion, diese Strohmann-Diskussion, die sich immer um die Frage der... Ah ja, ich sehe hier gerade, mein Podcast wurde veröffentlicht. Gerade eben habe ich ihn fertig geschnitten und hochgeladen. Ja, deshalb muss ich mich ja auch gleich wieder ranmachen und wieder nachliefern. Also gut, Folge 59, wo ich das alles beschrieben habe. Das ist also das eine, Trennung zwischen wissenschaftlichen und unwissenschaftlichen Menschen, die man sich so herbeigewünscht hat, wegen dem Klimawandel, weil es da auch schon so traumatisch war, nämlich immer darüber zu diskutieren. Und diese Ablenkungsdiskussion um menschengemachten Klimawandel, so als läge ein Problem der Erkenntnis vor, ein epistemologisches, wissenschaftliches Problem, dass Leute nicht bereit sind, das zu erkennen. Aber das eigentliche Problem ist ja politisch, dass auch die Leute wie Merkel, die das Problem auf der wissenschaftlichen Ebene anerkennen, nicht eine Politik machen, die irgendwas dazu beitragen würde, zu einer sinnvollen Klimawende. Also dass hier eine Spaltung schon aufgemacht wurde, völlig, an der völlig falschen Achse zwischen Trump und Merkel zum Beispiel, nur weil der eine halt eher plump argumentiert und komplett die Wichtigkeit der Klimapolitik in Frage stellt und die andere halt auf der rhetorischen Ebene sagt, ja, ist ganz wichtig, aber auf der materiellen Ebene die Politik, die sie macht, eben nicht dahin führt, dass irgendwas gebessert wird. Ja, und das ist zu komplex, das führt zu dieser kognitiven Dissonanz, dass man sich fragt, ja, aber wer ist denn jetzt der Gute und wer der Böse? Klar, der Trump, der ist irgendwie so plump und so derb, aber die Merkel, ja okay, die sagt wenigstens, sie will was dagegen tun, aber beim Klimawandel, bei diesem dringenden Problem, da reicht es ja irgendwie auch nicht. Und ja, man konnte sich einfach nicht mehr erklären, es war hier wirklich, deshalb also meine Interpretation, deshalb also durch die Pandemie Anfang 2020 an dieser Zeit wenigstens an so einem winzigen Thema jetzt mal wie den Impfungen ganz klar zu verankern. Also die einen stehen auf der Seite und die anderen auf der. Ja, das klingt ein bisschen absurd, aber es ist ja auch absurd, was vor sich geht. Da muss man eben absurde Thesen aufstellen. Jetzt aber genau noch diese These hier. Wie Marlon Krohn, dessen Werk ich ja sehr bewundere, er schrieb in seinem Buch Kommunismus für Erwachsene, dass man auch nicht zu lang beim Schrecken stehen bleiben darf, bei all dem, was da schiefläuft auf der Welt und wie viele Menschen da leiden und die allergrundlegendsten Bedürfnisse nicht gestillt werden können nach Nahrung oder sauberem Wasser oder medizinischer Versorgung. Bei all diesen Grausamkeiten darf man aber auch nicht zu lang stehen bleiben, denn das schockt einen dann zu sehr und versetzt einen so in Starre. Und das muss ich ja auch anführen, dass ich das eben auch als einen Grund sehe jetzt für diese Zustimmung, vor allem im linksliberalen Lager zu dieser Pandemiepolitik, dass man sagt, ja, aber die Welt ist so grausam und ja, wir wissen aber auch nicht, was da zu tun wäre, wenigstens hier bei der Pandemie. Da müssen wir jetzt mal darauf einschränken. Und solche Leute wie Jan Böhmermann, dann hier an vorderster Front, die strenge Regeln befürworten. Aber dieses Linksliberale muss ich hier leider auch kritisch anmerken, in welchem Podcast ich das vor allem, die ich so als Flaggschiffe dieser Spielart des gutbürgerlichen Linksliberalismus sehe, der sich halt wer auf der rein rhetorischen Ebene frei halten will von allem Bösen auf der Welt, da muss ich den Rasenfunk nennen, ja, den ich auch sehr bewundere für seine Leistung da in der Fußballberichterstattung. Aber immer wieder zeigte sich da auch so eine linksliberale Blase, immer wieder so eine Einigkeit, so eine Moral des Nicht-Wehtun-Wollens, würde ich sagen. Und ja, ich finde es ja auch richtig. Ich finde diesen Podcast ja auch interessant, nur diesen politischen Ansatz da, der hat mir irgendwann nicht mehr so gefallen. Und jetzt habe ich auch schon lange nicht mehr reingehört, aber das ist ja ist bei vielen Podcasts jetzt so, wo ich mich hier auf mein eigenes Projekt konzentrieren wollte. Aber diesen Podcast finde ich einfach, den habe ich auch sehr lange unterstützt oder vielleicht ist der Dauerauftrag immer noch eingerichtet, kann ich nur empfehlen, jeder, der sich für Fußball interessiert, der Rasenfunk. Aber ja, das ist mit dem Politischen, das ist genau dieser Zungenschlag, den ich hier so dort einordnen würde bei diesem linkspandemischen Lager, das einfach nur darauf bedacht ist, niemandem weh zu tun und jetzt durch Corona die ideale, das ideale Projekt hatte, um mal zu sagen, ja, aber jetzt ist es ja so, einfach so physisch nachvollziehbar, einfach eine Maske aufziehen, einfach nicht rausgehen, damit die Viren nicht übertragen werden und du nicht anderen mit deinen Viren so wehtust. Das ist so die Durchsetzung dieses Paradigmas. Und nun ja, aber da kann ich sehr empfehlen, diese Tribünengespräche vor allem, die mir so gefallen haben, wo ich immer wieder auf Reisen war, weil das Reisen einen ja mit der Heimat verbindet. Dieses eine Gespräch von Thomas Broich, das war sehr, sehr interessant. Und ja, da müsste ich jetzt vielleicht schon mal wieder reinhören, aber diese normale wöchentliche Fußballberichterstattung interessiert mich jetzt nicht mehr so. Aber das kann ich nur empfehlen, Tribünengespräche, die werde ich mir jetzt vielleicht auch mal wieder anhören. Und genau. Aber das neueste Projekt, kann ich sagen, fand ich auch nicht so überzeugend von Max. Dieses 11 Leben fand ich zu durchgescriptet. Habe ich nicht verstanden, warum sagte er schrieb da ein Skript für alle Folgen und liest das dann nur so runter. Also ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Aber ja, auch ich schreibe mir hier ja immer wieder was auf. Und deshalb können wir hier gleich zu meinem ersten Text kommen. Nochmal diese These, also vielleicht ist sogar besser wegzuschauen bei all dem Elend auf der Welt. Ich meine, wenn wir sowieso nichts machen können, was will man tun? Es schadet einem auch nur noch selbst, da mitzuleiden. Es ist besser zu überlegen, wie man selbst ein sinnvolles, befriedigendes Leben führen kann und sich dabei vielleicht noch politisch einsetzen kann für eine Revolution, diesen intellektuellen Fortschritt, zumindest des Gedankens des Kommunismus, dass wir irgendwann dahin kommen, dass Menschen nicht mehr so ausgebeutet werden, so eine Hierarchie besteht zwischen den Nationen, zwischen den Ethnien und zwischen den einzelnen Individuen innerhalb einer Nation, sondern dass dann wirklich ein Zusammenleben entsteht, das auf so einem Miteinander fußt, wo die materiellen Güter gemeinschaftlich produziert werden und gemeinschaftlich genutzt werden können. Und ja, das also müsste man vorantreiben. Aber wenn man das nicht will, sage ich, ist ja auch okay. Man macht sich dadurch nicht schuldig, nur dadurch, dass man halt versucht, einfach sein Leben so für sich zu leben. Und ja, wie schlimm ist es überhaupt auf der Welt? Vielleicht male ich da auch ein zu düsteres Bild, sage ich mal, in diesem Text, der da unter Folge 59 steht, der sich um die medizinischen Leistungen dreht. Vielleicht, ja, ist es gar nicht so düster. Wer könnte das überhaupt objektiv beschreiben? Da dachte ich jetzt einfach an Nietzsche die letzten Tage, der eben auch kein Konservativer ist, aber auch kein progressiver Revolutionär, will sich da nicht einordnen lassen. Vielleicht müssen wir dann nochmal zu Nietzsche zurückkehren, um gerade heute diese Antworten zu finden. Ja, diese Welt ist unglaublich brutal und dieses System bringt Menschen um, indem es in Medizin vorenthält, einfachste Impfungen oder sauberes Trinkwasser, was so viel bringen würde gegen solche Durchfallerkrankungen, Nentropen, die da eben besonders tödlich sind, Durchfall und Lungenentzündung, ganz einfache Krankheiten, in die man einfach was tun könnte. Dieses System bringt die Leute reihenweise um. Aber wie schlimm ist es denn wirklich? Ja, es sterben immer Menschen. Und gut, früher war es auch schlimm, als es noch nicht diese Art der Medizin gab, gab es auch noch nicht diese Art des Raubtierkapitalismus. Aber die Leute sind dann halt vielleicht eher so an den natürlichen Ursachen gestorben, an Infektionskrankheiten, die sich so ausbreiten oder generell an Mangelernährung. Aber ja, wie soll man das objektiv wirklich einschätzen, wie die Lage ist auf der Welt? Deshalb muss ich das hier auch nochmal relativieren und ganz klar sagen, es ist auch nicht so schlimm, dass man gar nicht mehr weiterleben könnte. Und wegzuschauen ist vielleicht sogar auch eine Lösung. Das ist auch die Lösung des Konservatismus, der mir immer sympathischer wird, je länger ich darüber nachdenke, über diesen Zusammenhang zwischen diesem psychischen Elend der Linksliberalen, die nicht so den Blick abwenden können vom Elend der Welt und dann noch mitleiden, sich selbst in Mitleiden stürzen. Aber gut, diese These reicht dann jetzt. Jetzt nämlich wollte ich hier zu einem Text kommen, der hier den ich hier im Anschluss dann verfasst habe. Und den Text lese ich hier jetzt einfach mal vor. Im Anschluss also habe ich den verfasst, nachdem ich nochmal die letzte Folge hörte. Und das, ja, das mit Trump. Es ging der liberalen Herde das Muffensausen aufgrund der breiten Zustimmung zu Trump in der amerikanischen Wählerschaft. Mit Herde meine ich hier eine globale Ober- und Mittelschicht, die sich durch unkritische Zustimmung zum herrschenden politischen und Wirtschaftssystem kennzeichnet. Deren ideologische Einheit ist nicht an Länder- oder Kontinentgrenzen gebunden, sondern viel eher an den Konsum massenmedialer Nachrichtenangebote, die in allen Staaten der Welt mehr oder minder von der Bourgeoisie gelenkt werden und deren Doktrinen verbreiten. Klammer zu. Man konnte diese Wähler als Rednecks verunglimpfen und verteufeln, aber irgendwie ahnte man doch, dass diese Leute auch zu Recht wütend waren, dass es Probleme sozialer Art gab, die mit den Versprechen und Rezepten der etablierten Politiker nicht beseitigt würden, und diese Leute ahnten das nur zu gut. Aber trotzdem muss die liberale Herde der herrschenden Politikerkaste immer weiter die Treue halten, weil sie von den Medienangeboten so manipuliert sind, deren Güte und Weisheit als gegeben zu akzeptieren. Zumindest würden diese Politiker doch etwas tun, wenn es ganz klar wäre, dass es der Mehrheit der Bevölkerung helfen würde, so lautet die naive Doktrin. Eigentlich kann ja jeder aufgeklärte Mensch nachdenken, dass die Konzernlenker und Aktieninhaber immer nur die Ziele verfolgen, die ihren Gewinn steigern. Und deren Einfluss auf die Politik, die sie mit gut dotierten Posten nach der Politikerlaufbahn locken, sind gut bekannt und dokumentiert. Also müsste der Schluss folgen, dass die allermeisten Politiker in demokratischen Ländern das Wohl ihres Volkes gezielt missachten und entgegen den Interessen einer Mehrheit entscheiden. Auch ganz klare Entscheidungen werden zu Ungunsten des Volkes getroffen, zumal wenn es um Arme, Obdachlose oder sonstig Ausgegrenzte geht, denen man sowieso schon eingetrichtert hat, sie seien selbst schuld an ihrer Misere und die daher sowieso kaum noch an Wahlen teilnehmen, weshalb auf deren Meinung gepfiffen wird, soweit sie sich überhaupt noch trauen, diese zu äußern. Dieser Schluss über die brutalen, menschenverachtenden Zusammenhänge unserer Politik unterbleibt aber bei der lieben Herde. Zum einen durch die genannte Indoktrination, die nicht vermieden werden kann in einem System freier Medien, welches daher abzuschaffen und durch ein sozialistisch reguliertes Mediengeflecht zu ersetzen ist. Zum anderen aber traut man sich auch deshalb nicht dran an den Speck des eigenen waghalsigen Denkens, weil man die beängstigende Situation in anderen Ländern sieht, denen es deutlich schlechter geht. Ja, sehr richtig, und das schrieb ich auch in diesem Text unter Folge 59, dass es so ein Reservoir des Elends auf der Welt gibt, das wir auch ganz gut brauchen, das unserem System zugutekommt, also so die Leute in Europa dazu anhalten, weiter zu arbeiten, weiter die Dinge nicht zu hinterfragen. Weil wenn du doch siehst, wie schlecht es den Leuten da im Süden geht, der Süden, der immer näher heranrückt, früher noch ganz weit weg war, aber jetzt schon in Griechenland beginnt, wenn du siehst, wie schlecht es denn da geht, dann wirst du doch wohl sagen, ja, aber hier in Deutschland hat man doch immerhin noch alle Chancen, und es ist wirklich so, also ja, da müssen wir dran festhalten, an unseren alten Rezepten, weil sonst könnten wir auch noch ganz unten ankommen. Lieber nicht zu viel nachdenken und in Frage stellen. Es ist tatsächlich diese Funktion, denke ich, weil, wie gesagt, bringt es auch dem Kapitalismus nichts, wenn hier in Argentinien kein Wachstum herrscht. Das würde durchaus auch unsere Wirtschaften fördern, wenn wir hier einen breiten Marshallplan auf die Beine stellen würden, um Südamerika unter die Arme zu greifen und bin von 10 oder 20 Jahre so massiv aufzubauen, dass wir hier zumindest die Armut deutlich bekämpfen, die Leute in Lohn und Brot bringen. Aber nein, das darf eben nicht geschehen aus diesen ideologischen Gründen, weil wir dieses Reservoir auch irgendwie brauchen, weil man sich an diesem Elend laben will und sagen will, ja, aber so schlimm kann es auch noch werden bei uns. Also das, wenn man das nicht hätte, wenn man das nicht vor Augen hätte, ständig dieses Elend, dann ließe sich der westliche Arbeiter ja auch nicht mehr zur Arbeit motivieren. So ist diese zynische Theorie. Und da ist schon was dran irgendwie, was ich so wahrnehme. Auch bei mir selbst nehme ich es ja wahr, diese Angst vor dem Absturz, aber auch bei Freunden aus dem eher konservativen Lager. Das, ja, und da sage ich aber, was dagegen helfen könnte, ist tatsächlich ja zu reisen, weil da sieht man, wie weit zurück diese anderen Länder wirklich noch sind, dass man da keine Angst haben muss, in dem Sinne, dass sie uns irgendwann in nächster Zukunft einholen oder überholen, was jetzt das wirtschaftliche Niveau angeht, das technologische Know-how und so weiter. Ja, da, ich glaube, da könnte man wirklich einiges tun, wenn man die Leute dazu anhält, zu reisen, sich das anzuschauen, weil das eben nicht ersetzbar ist durch Fernsehberichte, durch Statistiken, die man sieht. Und genau deshalb auch meine harsche Kritik an der Klimabewegung, die den Leuten das so einreden will, das sei schlecht, hier viel mit dem Flugzeug zu fliegen, weil das führt wirklich dazu, dann, dass die Leute einfach daheim in Europa bleiben. Ja, mach da halt Urlaub schön verträglich, nachhaltig, aber das führt halt dazu, dass du diese Welt dir nicht mehr so anschaust und das führt zu einer extremen geistigen Verarmung und vor allem, ja, vor allem auch vielleicht diese Angst kann dadurch eher noch genährt werden, wenn das alles so weit weg bleibt. Dann hat man so dieses diffuse Gefühl, oh je, es ist ganz schlimm dort. Aber ja, die könnten uns schon auch gefährlich werden, wenn sie uns überholen hier. Und es ist einfach besser, sich das selber anzuschauen, sage ich. Und sich hier nicht von dieser Individualmoral schon wieder so einschüchtern zu lassen, die einem sagt, ja, aber du trägst dazu bei, dass das Flugzeug dann das CO2 ausstößt. Also, nee. Es ist einfach wichtiger, selber sich ein Bild zu machen und selber auch das zu genießen, ohne viel daran zu denken, genau, was man dann noch anrichtet. Trump ist also das Problem aus Sicht dieser Leute, nicht etwa dessen Symptom. Seine Aussage, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen, wird gern aufgenommen und so kann man ihm die Schuld am weiteren Fortschreiten des Klimawandels zuschustern. Dass auch ein Obama oder eine Merkel mit ihren politischen Konzepten wenig bis nichts zur Verringerung der Klimasünden beitrugen, geschenkt, das kann dann ganz bequem ausgeblendet werden, wenn man in Trump einen perfekten Sündenbock gefunden hat, der aus seiner Abneigung gegen wissenschaftliche Erkenntnisse keinen großen Hehl macht. So wird in der Wahrnehmung dieser leichtgläubigen Herde aus einem komplexen politischen Problem, Umbau unserer Wirtschaft, Entkoppelung vom Öl, neue Mobilitätskonzepte etc., ein rein epistemologisches Erkenntnisproblem. Das Hindernis auf dem Weg zur Klimawende ist die unwissenschaftliche Ansicht einiger US-amerikanischer Wähler und dessen populistischen Sprachrohr Trump und nicht etwa die Interessen des Big Business und die Gewöhnung von uns allen an einen Lebensstandard, der mit hohen Klimakosten verbunden ist. In dieser simplizistischen Sicht wäre das Klimaproblem wohl sofort gelöst, wenn nur alle Präsidenten der Welt sich darauf einigten, anzuerkennen, dass der Klimawandel menschengemacht ist und die Wissenschaft recht hat, wenn sie sagt, es sei höchste Zeit zu handeln. Was dieses Handeln sein soll, wäre die genuine Aufgabe der Politik auszuloten und in der Gesellschaft zu testen. Aber dazu ist kein Spielraum mehr bei der gegenwärtigen falschen Polarisierung. Es geht nur um Wissenschaftsfreunde oder Leugner. Es ist auch undenkbar für die Herde, dass das wahre Problem in dem Konsens liegt, wie er von allen scheinbar seriösen Journalisten und Politikern getragen wird. Aber das ist immer so bis zur Revolution. Ja, mal sehen. Muss ich hier noch weiterlesen? Genau, ich glaube, hier kann ich weiterlesen. Ja, es ging gar nicht anders. Die Sehnsucht nach der Seuche war zu groß, um sich nicht in dieser absolutistischen, interventionistischen Pandemiestrategie zu ergießen. Genau, jetzt also hier diese Verbindung zur Pandemie. Denn die Klimakrise ist zwar auch eine biologische, rasant fortschreitende Krise, die unser Leben bedroht, aber ihre Auswirkungen werden doch langsamer sichtbar und sind schwerer mit unserem Verhalten in Zusammenhang zu bringen. Einfache Lösungen mussten also her. Kontakte reduzieren, Mask up. So wurde das Bedürfnis, endlich mal was Sinnvolles beizutragen, gestillt. Genau, weil es eben nicht reicht mit diesen albernen Appellen, weniger zu fliegen, weil da ja jeder aussieht, ja gut. Solange die Politik hier weiter in diese Richtung läuft oder zum Beispiel die Lufthansa diese Zehntausenden Leerflüge macht, wie jetzt bekannt wurde letztes Jahr, was soll der Einzelne hier groß noch beitragen durch sein individuelles Konsumverhalten? Aber jetzt ein extrem wichtiger Abschnitt, nämlich zu der generell bedrückenden, deprimierenden Lage, die ich so 2019 gespürt hatte. Damals hatte ich nach dem Studium und nach einer kleinen Weltreise, hatte ich dann ein erstes berufliches Praktikum gemacht für 4 Monate in Stuttgart bei einer Firma, die so im Bankensektor angesiedelt ist. Und da glaube ich, ja, hat es mir auch nicht so gefallen wie bei meiner jetzigen Firma, aber es ist eben bei diesen Bankern immer auch ein höherer Druck, habe ich das Gefühl, immer so ein Leistungsdruck, eine Art noch größere ja, Esoterik, sagen wir mal, das einfach so getan werden muss, als wäre hier alles so effizient und so. Ja, jedenfalls wurde mir das so gesagt von manchen Mitarbeitern, dass sie dort von ihren Ansprechpartnern bei den Banken extrem unfreundlichen Gängelungen oft ausgesetzt waren, was sie jetzt sonst aus ihrem Berufsleben davor noch nicht so kannten und es da einfach eine andere Kultur ist unter diesen Bankern. Naja, das hier nur zur Einordnung, das war also 2019, was ich da gemacht habe dann. Aber vielleicht war das auch eher so eine Kollektiverfahrung, dachte ich, dass dieses Jahr wirklich bedrückend war für die ganze Menschheit und man deshalb diesen Ausweg brauchte der Pandemie. 2019 war für mich ein extrem bedrückendes Jahr. Ja, ich hörte all die apokalyptischen Podcasts zum Klima und konnte das doch nicht mit einer Welt in Einklang bringen, in der es für junge Leute immer noch das einzig Erstrebenswerte sein konnte, in einer großen Firma eine gute Stelle zu finden und alles um sich herum auf der Welt zu ignorieren. Wie passt das zusammen? Alles bricht auseinander, die Polkappen schmelzen, wir müssen umsteuern, die Lösungen der Politik reichen bei weitem nicht. Selbst die Grünen wollen nur die Industrie schützen, aber bei der nächsten Wahl werden doch viele dieser jungen Leute, die nur sicher in einen Job kommen wollen, wieder FDP wählen. Oder die Fridays for Future Aktivisten werden die Grünen wählen, im Glauben, das bringe den Klimakampf voran. Warum machten wir uns nicht wenigstens mal auf den Weg, den unmenschlichen Druck von den Arbeitern zu nehmen? Selbst die bestausgebildeten Softwareentwickler sind immer noch so gehetzt und gestresst und während ihres Lebens nicht mehr froh, weil das Management sie stetig in neue Projekte einspannt. Was soll das alles? Muss das wirklich immer so weitergehen? Lässt sich keine Verbesserung denken? Das ist wohl der Punkt, der für das Kippen der Stimmung 2020 sorgte. Nicht etwa, dass man sich bedroht fühlte durch das Virus, auch nicht, dass man sich um Ältere sorgte, sondern vielmehr, dass es einfach nicht so weitergehen konnte wie bisher. Es war klar, und doch, an Sozialismus, Umsturz, Revolution oder auch nur das Wählen sozialistischer Parteien war nicht zu denken. Zu stark ist der soziale Anpassungsdrang und der Herdenkonsens, die Marktwirtschaft und freiheitliche Demokratie seien die einzig guten Rezepte, die uns noch vor dem Absturz in noch üblere Zustände beschützten. Also musste dieser Kampf geführt, aber auf eine biologische Ursache projiziert werden. Der Kampf, der von der Sehnsucht nach Ruhe und einem verträglicheren Alltag, der nicht mehr an den großen Konkurrenzmaschinerien ausgerichtet war, unterfüttert wurde, verwandelte sich in einen solidarischen Pakt. Jetzt alles soziale Leben runterzufahren, in der Hoffnung, damit die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Ob das überhaupt erreicht wird oder ein gutes Ziel ist, in Klammer, Überlastung in Krankenhäusern kam immer wieder vor in den letzten Jahren, nur wurden sie jetzt zum extrem Vermeidenswerten stilisiert, so als sei Corona um unglaubliche Größenordnungen schlimmer als alles bisher dagewesen. Ja, also diese Überlastungen sind ganz normal immer wieder gewesen, die letzten Jahre immer wieder Medienberichte, nur hat es uns dann halt nicht so interessiert, war schon mit einberechnet. Ja klar, weiß man doch, dass die Leute da im Gesundheitssystem so schlecht bezahlt werden, dass sich kaum Nachwuchs finden lässt. Also gut, was soll man machen? Das sind halt dann die Medienberichte immer wieder in der Grippesaison. Brutale Überlastung hier in den Krankenhäusern, aber es hat niemand interessiert. Und dann 2020, aber da, ah ja, da gab es auch noch keine Überlastung. Aber dann, wenn dann halt mal die größere Welle kam, erst Ende 2020 oder dann im Herbst 2021, dann gab es zeitweise Überlastung, die uns aber auch noch lange nicht an den Rand des Kollaps brachte. Aber da wird dann extrem der Fokus drauf gelegt und gesagt, ah je, sowas hatten wir hier noch nie erlebt. Und ja, es ist wirklich lächerlich, es ist wirklich kindisch, was da abläuft. Vor allem solche Podcasts, wie der Aufwachen-Podcast, der sich ja mit dieser Medienrealität immer wieder auseinandergesetzt hat, hätten die einfach ja, genauer hinterfragen müssen von Anfang an. Weil es da ja immer hieß, diese Flüchtlingskrise 2015 war auch nur eine Medienkrise, von der der normale Bürger sonst auf der Straße gar nichts mitbekommen hätte, wenn es nicht jeden Abend so durch die Nachrichten gepeitscht worden wäre. Ja, wann bist du denn mal einem Flüchtling auf der Straße begegnet? Hatte Stefan immer wieder gefragt. Und es ist ja richtig, 1 Million, die da gekommen sind, angeblich, ja, das klingt viel, aber letztlich verläuft sich das ja so. Und vor allem in Stuttgart, bei uns im Süden, haben wir sowieso einen extrem hohen zugezogenen Anteil, Ausländeranteil, so weiß ich nicht, 30, 40%. Und da fällt es also definitiv nicht auf, wenn da ein paar mehr Flüchtlinge sind. Ja, so ein reines Medienphänomen, eine Krise, die vielleicht teilweise sogar noch vom Staat so inszeniert wird und weiter darauf zugesteuert wird, dass die Verwaltung hier in den Behörden ein bisschen überlastet wird, weil man dieses politische Spiel spielen will und dann ausnutzen will für schärfere Gesetze. Und ja, parallel dazu denke ich, ist das, was in der Corona-Krise passiert ist, eine Verwaltungskrise. Die Gesundheitsämter waren einfach dem nicht gewappnet und man wollte sie auch nicht besser ausstatten. Auch nach 2 Jahren immer noch wollte man nicht für mehr Personal sorgen. Und von dem her sagte man, ja, jetzt aber würde hier die Nachverfolgung zusammenbrechen. Und das ist dann der Grund, warum man sagte, im Jahr 2020, also ab Inzidenz 50, müssen wir hier alles runterfahren, mehr ist nicht verkraftbar. Einzig und allein dieses absurde Argument der Nachverfolgung war hier der Grund, dass man sagt, 50 mehr ist nicht verträglich. Und es ist noch nicht mal klar, was diese Nachverfolgung konkret bringt, ob dadurch Erfolge erzielt wurden bei der R-Eindämmung. Das ist halt dieser Punkt, es wird noch nicht mal nachgeschaut, waren die Erfolge der angewandten Politiken, wie sinnvoll ist sowas wie Quarantäne. Nee, das war uns alles zu schwierig und für mich nur erklärbar aus dir, dass latent zugrunde liegend noch eine viel größere Sehnsucht nach diesem Stillstand gab, die jetzt nicht durch die Bedrohung nach dem Virus verursacht wurde. Also nochmal dieser Satz, ob das überhaupt erreicht wird oder ein gutes Ziel ist, konnte nicht mehr hinterfragt werden. Denn zu viel hatte man bereits emotional investiert in das Großprojekt der Virusfreiheit. Ach, das war jetzt hier auch schon der letzte Satz, leider. Gut. Dann war es das hier von diesem Essay. Aber jetzt habe ich hier noch einiges weiter auf der Platte. Es gibt hier nämlich ein ganz gutes Buch, das ich besprechen wollte. Nämlich dieses Buch. Gute Impfung, schlechte Impfung. Das habe ich dann mal angefangen zu lesen, bin noch nicht ganz fertig, aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Verschiedenste Impfungen werden da betrachtet, die Wirkung, die Krankheiten, die Schwere der Krankheit und der geschichtliche Verlauf, die Entwicklung der Impfstoffe. Und ja, es ist sehr interessant, weil das für mich halt nochmal diese generelle Frage aufwirft, so wie ich es damals gehört hatte in diesem Alias Fernsehpodcast. Ende 2020 etwa, als Stefan sagte, ja, es gibt eine grundlegende Spaltung also zwischen den eher skeptischen Verschwörungsdenkern, die daran denken, die Pharmalobby, die wollte uns hier irgendwie schaden durch ihre Impfstoffe und den anderen wie ihm, der ganz klar sagt, nee, für mich ist klar, die wollen uns helfen. Aber damals war für mich schon klar, das klingt ein bisschen naiv. Also ja, Natürlich ist klar, dass viele Produkte der Pharmalobby hilfreich sind und Menschenleben retten können, aber bei anderen Produkten, dass die viel zu übermäßig verschrieben werden, wie dieses Adderall in den USA, was Amphetamine enthält und einfach so Jugendlichen verschrieben wird. Also dass es viele dieser Beispiele gibt, wo einfach Medikamente in Massen eingesetzt werden, wo der medizinische Nutzen fraglich ist und es um den monetären Gewinn geht. Also so eine Aussage wie von Stefan zu sagen, ja, die wollen uns nur helfen, das ist schon mal extrem blauäugig. Also für mich eigentlich unfassbar. Wie kann man so eine Aussage treffen, dass es wirklich dieser kognitive Ausnahmezustand ist wirklich nur dadurch erklärbar, dass jetzt irgendwie in der Pandemie andere Regeln gelten und da ist das alles außer Kraft gesetzt, was man sonst so wusste über die Pharmaindustrie. Und jetzt ist ganz klar, ja. Und auch zum Beispiel Nassim Nicholas Taleb, den ich ja sehr bewunderte und seine Bücher da besprochen habe in Folge 51 und 53, auch er ist ein extremer Pharma-Impfbefürworter jetzt. Ja, auch ich sage ja, dass die Impfungen nach den vorliegenden Daten klar schwere Verläufe verhindern und es sinnvoll ist. Jeder, der sich dagegen schützen möchte, vor allem Ältere, sollte das tun. Und aber ja, bei Talb ist wirklich auch schon extrem, was das für Ausmaß annimmt, dass er jetzt dabei ist bei dieser Boykottbewegung gegen Spotify, weil da noch Joe Rogan seinen Podcast hat und Talib meint eben zuerst Primum non nocere, zuerst mal nicht schaden, dieses Prinzip. Was ich da auch erwähnt habe, interpretiert er so, dass es darum geht, möglichst viele Todesfälle zu verhindern. Und jetzt zu sagen, nee, also wenn durch das Anhören von Joe Rogans Podcast, der irgendwie auch Impfskeptiker einlädt, wenn das Leute hören und sich deshalb nicht impfen lassen, dann sterben dadurch ja auch welche, klar, das wird dann so rein statistisch gesehen. Aber ja, deshalb jetzt zu sagen, wir dürfen das nicht mehr verbreiten, das ist für mich extrem nicht nachvollziehbar, extrem dumm, so eine Argumentation, weil da geht es dann ja wirklich darum, Leuten vorzuschreiben, wie sie mit ihrem Körper umzugehen haben. Es geht ja darum, dass Leute eine freie Entscheidung treffen können, sowohl ob sie sich ungesund ernähren wollen, ob sie Sport machen wollen, ob sie rauchen wollen. Aber in die gleiche Kategorie fällt auch dann, ob ich mich hier mit so Anti-Impf-Propaganda berieseln lassen will und dann eventuell davon beeinflusst eben nicht impfen lasse. Also das ist doch die gleiche Kategorie von eben einem etwas ungesunden Lebensstil und der soll hier dann irgendwie vermieden werden. Das ist für mich gruselig. Aber okay, Taleb hatte ich dann auch erwähnt in einem Text, den ich hier unter dieser Folge publizieren kann. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, dass einer so das Gewissen quält. Wie ist das in diesem Kapitalismus, der so viele Tote produziert und Taleb, der eben dieses System rechtfertigt und sagt, ja, das ist schön antifragil, dass ihn da vielleicht dieses Gewissen quält und er also auch, genau wie die Linksliberalen, diese Sehnsucht hatte nach dem großen Menschheitsprojekt der Pandemie, wo es jetzt wirklich um die Lebensrettung geht. Aber egal, jetzt dieses Buch wollte ich hier besprechen, ein bisschen vorlesen. Das ist sehr schön. Nur noch mal kurz. Nein, gut. Ich denke, das kann ich dann hier besprechen. Dass also diese Aufsichtsbehörden, die eigentlich über die Impfung wachen sollten und über Zulassungsstudien extrem schon von der Industrie finanziert sind, irgendwie. Das ist schon ziemlich beunruhigend, wie es in diesem Buch dann heißt, ist die EMA, die Europäische Aufsichtsbehörde, zu 90% so fremdfinanziert und zu 10% von der EU. Bei der CDC in den USA sind es immerhin 50% staatliche Finanzierung, also immerhin. Aber was soll das sein? Also diese Studien zur Impfung sind extrem unzuverlässig, sagt der Autor, weil ja, weil man sich einfach nur so an dem orientiert, was die Pharmaindustrie einem da liefert und das nicht groß hinterfragt wird von diesen Aufsichtsbehörden. Und Nebenwirkungen werden dann getestet, aber das wird irgendwie eine Impfung gegen eine andere Impfung getestet und dann treten ähnliche Nebenwirkungen auf und dann wird gesagt, ja, die Nebenwirkungen sind vernachlässigbar. Also es ist einfach kein sauberes Studiendesign in vielen Fällen. In vielen Fällen ist es einfach so, dass ja, die Pharmaindustrie hier ihre eigenen Regeln festlegt. Und für mich ist das auch nicht so überraschend zu erfahren, aber schon hilfreich, um das nochmal einzuordnen, diese Frage, wie konnte es so weit kommen, dass eben im Bewusstsein von vielen diese grundsätzliche Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie jetzt mal ausgeschaltet wurde und gesagt wurde, nee, jetzt ist es wirklich so, die wollen uns helfen und dann müssen wir ja auch alles akzeptieren und hier so weit gehen, diejenigen vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen, die diese Produkte nicht sofort konsumieren wollen, die uns die Pharmaindustrie da anbietet. Jetzt lese ich aber am besten einfach mal was vor aus diesem Buch, das ganz gut ist, das ich nur empfehlen kann. Der Autor, weiß gar nicht, Ehegartner heißt er, glaube ich, hat auch mehrere Dokumentarfilme gemacht, meinte er. Er ist selber kein Arzt, aber eben Wissenschafts- und Medizintheoretiker, befasst sich seit Jahrzehnten mit der Thematik, mit Impfungen. Ein Dokumentarfilm, den ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, aber die Akte Aluminium sagt, er hatte viele Auswirkungen. Das ist heute zum Beispiel auf allen Deos steht aluminiumfrei. Ja, soll eine Auswirkung dieser Doku gewesen sein, die vor etwa 8-9 Jahren rauskam, weil er da ja über Aluminium aufgedeckt hat. Oder ja, was heißt aufgedeckt? Es gibt einfach viele Sachen, die noch im Dunkeln sind, wo man nicht weiß, wie funktioniert es. Aluminium wird vielen Impfungen so zugesetzt und das eben das eigentlich Schädliche in den Impfungen. Nicht so die eigentlichen Impfstoffe, sondern eben diese Wirkverstärker. Man hat irgendwann herausgefunden, dass es die Wirkung einer Impfung deutlich erhöht, deutlich verstärkt, wenn man ihr Aluminium zusetzt. Und man weiß aber nicht, woran liegt das genau. Ja? Also ja, aber irgendwie ist halt klar, Aluminium könnte auch andere nicht so gute Effekte auf den menschlichen Organismus haben. Und da hatte er eben herausgefunden, dass da Korrelationen gibt oder dass Brustkrebs bei Frauen besonders häufig an Stellen auftritt, die nahezu Achsel sind, wo also Deos angewendet werden. Und dass ja, Aluminium, man damit vorsichtig sein sollte. Aber diesen Film kenne ich jetzt nicht, sondern nur dieses Buch hier, wo es um Impfung geht. Aber in Impfungen werden eben auch teilweise Aluminium als Wirkverstärker eingesetzt. Ja, es ist schon ein extrem interessantes Buch. Also sowas, so ein Begriff wie Impfgegner ist eben völlig hirnrissig, weil es völlig verschiedene Impfungen gibt und man ja bei der einen Impfung skeptisch sein kann, ob die was bringt, ob da Nutzen und Risiken ja, in einem so positiven Verhältnis stehen, aber bei der anderen Impfung ja durchaus befürworten kann. Deshalb kann ich mich hier auch bezeichnen, wie Adam Curry das mal meinte, im No Agenda Podcast sagte er, er sei jetzt Semi-Vaxxer, also ein halber Impfgegner. Und das war schon vor ein paar Jahren, aber ich würde ja auch sagen, ja, manche Impfungen, da ist schlicht, nach dem, was der Autor hier schreibt, einfach das Risiko der Nebenwirkungen deutlich höher als das Risiko der Krankheit. Und deshalb, ja, würde ich mich da nach Lektüre dieses Buchs als Gegner sehen und die Zukunft vielleicht auch selber nicht mehr zu mir nehmen, diese Impfung, aber dazu gleich mehr. Interessant ist hier nämlich, was er erzählt von einem befreundeten Mediziner Peter Abi, der wohl aus Dänemark kommt oder aus Schweden und sich dann in Afrika angesiedelt hat, in Guinea-Bissau, um dort so ein Projekt zu starten zur Durchimpfung der Bevölkerung. Das war schon vor mehreren Jahrzehnten. Damals, also, ja, das ist ein extrem armes Land, eines der ärmsten der Welt sogar. Und er hat es da einfach aufgebaut, ein großes Impfregister, immer wieder bei allen Familien. Also die Häuser dort haben noch nicht mal es gibt noch nicht mal Straßennamen oder Hausnummern, aber jedes Haus hat jetzt zumindest eine Nummer von seinem Impfprojekt bekommen, damit er das so kartografieren kann. Und ja, als er dort angefangen hat, hat er also eine interessante Feststellung gemacht. Er hat erstmal alle Kinder, die gekommen sind zum Impftermin, mit der Masernimpfung versehen. Und dann ein paar Monate später, nach der Regenzeit, geschaut, wie viele von denen haben überlebt und wie viele sind gestorben. Also verglichen Ungeimpfte und Geimpfte, Kinder, die überlebt haben und nicht. Und da ist natürlich auch diese Statistik, ist ja immer schwierig bei diesen Fragen, denn merkt er hier auch an, ja, es kann ja auch sein, dass wir hier so einen statistischen Bias einfach haben, einen Effekt haben, dass die schwächeren Kinder ja gar nicht erst angereist sind zur Impfung, die den Weg gar nicht geschafft hätten, also die deshalb ungeimpft blieben und dass die Schwächeren deshalb auch nach ein paar Monaten verstorben seien. Also solche Effekte muss man auch berücksichtigen und möglichst dann rausrechnen aus den Statistiken. Aber egal, was hier wichtig ist, ist, dass die Regenzeit die kritische Zeit ist, in der viele Infektionskrankheiten auftreten. Und der Autor nennt hier die Killer der Tropen, nennt er die vor allem im Durchfall, Malaria und Lungenentzündung. Und gegen Durchfall könnte man eben viel tun, wenn man Zugang zu sauberem Trinkwasser hätte, aber dadurch, dass es dann oft Bakterien belastet ist, ja, verschlechtert es dann nur noch die Lage, wenn man davon wieder was trinkt. Und deshalb so einfache Krankheiten wie Durchfall bringen dann die Leute um, vor allem eben die kleinen Kinder. Und die Regenzeit ist da extrem kritisch, die Leute leben auf extrem engem Raum. Und ja, dann hat er also hier nach der Masernimpfung geschaut, dass die Regenzeit, die hat er vorüberziehen lassen und dann diese Statistik erhoben, wie viele haben denn jetzt überlebt. Oder wie ist das Verhältnis von Ungeimpften zu Geimpften? Und das ist ein erstaunliches Resultat, nämlich es war so offensichtlich, lese ich hier mal vor, dass es mit freiem Auge erkennbar war. Jedes Mal, wenn ich die Karteikarte eines verstorbenen Kindes nahm, so war es gerade eines der Kinder, die den Impftag versäumt hatten. Und die Überlebenden, die schienen alle da gewesen zu sein. Da schoss uns die Idee ein, dass Impfungen möglicherweise wichtiger sind, als alle geglaubt hatten. Es war fantastisch. Das sagt also Peter Abi. Dann weiter hier im Text. Die Masernimpfung hatte dazu beigetragen, dass die Kindersterblichkeit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60% gefallen war. Ein Effekt, der alle überraschte und den sie niemals erwartet hätten. Damals, sagt Peter und lacht, wurde ich zu einem richtigen Fan der Masernimpfung. Doch das nächste Rätsel folgte gleich anschließend, als jemand aus dem Team fragte, ob denn in der Regenzeit in Bissau so schlimme Masernwellen wüteten. Niemand war eine sonderliche Häufung von Masern aufgefallen. Und das war das wirklich Seltsame. Die Masernimpfung hatte derart positive Auswirkungen auf das Überleben, dass dies nicht durch die Vermeidung der Masern zu erklären war, erzählt Abi. Sogar in Jahren ohne Masernwellen hatten die geimpften Kinder eine doppelt so hohe Chance, die Regenzeit zu überleben, als ungeimpfte Kinder. Dieselbe Tendenz bemerkten Abi und sein Team später bei anderen Lebendimpfungen, etwa gegen Tuberkulose oder Polio. Und so entstand die These, für die Peter Abi heute weltweit berühmt ist, die These von den unspezifischen Effekten der Impfungen auf das Immunsystem. Dass also eine Masernimpfung viel mehr macht, als nur spezifisch vor Masern zu schützen. Dass sie dem Immunsystem einen Lerneffekt liefert, der die Abwehrkräfte der Kinder generell stärkt. Und diese Kinder dann auch besser mit den wahren Killern in den Tropen zurechtkommen, wie Malaria, Lungenentzündung und Durchfall. Genau, eine Lebendimpfung ist das also, weil da unterschieden wird also zwischen Impfungen, wo die Viren oder Bakterien lebend verabreicht werden oder eben die Totimpfung, wo sie abgetötet werden durch spezielle Stoffe. Und ja, das ist eben der Unterschied. Hier haben wir also einen positiven Effekt bei diesen Masernimpfungen. Dann gibt es aber auch andere Impfungen, wie in der Folge berichtet wird im Text, die einen deutlich negativen Effekt aufweisen, wo man also sagen, wo genau dieser Peter Abidan dort festgestellt hat in seiner Forschungsarbeit in Guinea-Bissau, dass Kinder, denen diese Impfung verabreicht wurde, dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit gestorben sind. Oder eben, wie er darauf gekommen ist, war 1998 durch einen Bürgerkrieg, in dem dann die Impfkampagne ausfiel gegen die DTP-Impfung, glaube ich, Tetanus, Diphtherie und Pertussis, Keuchhusten, eine Dreifachimpfung. Und da ist die Impfung also ausgefallen und der Effekt war aber paradox, dass die Kindersterblichkeit nicht gestiegen, sondern sogar gefallen war während dieses Bürgerkriegs, wo also die Impfstoffe einfach nicht geliefert werden konnten, wo einfach kein Zugang da war. Und das hat dann also zu dieser These geführt, ja, es gibt diese unspezifischen positiven Effekte von Impfungen, aber eben bei anderen Impfungen auch negative Effekte, die noch weiter erforscht werden müssen. Aber da besteht eben politisch kein wirklicher Wille, obwohl diese Frage der unspezifischen Effekte weltweit auf Konferenzen diskutiert wird, wurde dann Peter Abi 2018 der Geldhahn zugedreht vom dänischen Entwicklungsministerium, oder Fördergelder wurden dann eingestellt, ja, weil die Pharmaindustrie das eben nicht so gern sieht, weil sie hier weiter ihre Impfungen verkaufen will, und das ist einfach extrem zynisch, was da abläuft. Aber für den Moment muss ich hier mal eine kurze Pause machen oder vielleicht auch schon Schluss machen. Ich weiß nicht. Und wenn es einfach ein Lied an, habe ich hier gerade gedacht, nämlich eins von diesen Beautiful Girls, das ich da schon in Folge 57 gespielt habe, der ersten Folge hier in Argentinien. Es gibt da zwei gute Lieder, oder mehrere gute Lieder natürlich. Das eine heißt We're Already Gone, das passt natürlich zu diesen Fragen hier der tödlichen Krankheiten. Das andere ist On a Clear Day. Hören wir doch mal das hier an. On a Clear Day. Viel Spaß damit und dann einfach mal schauen, wie schon da bei der Folge 57. Schauen wir mal, ob ich danach noch die Kraft habe. Ja, dann machen wir hier doch noch ein Stück weiter. Es muss jetzt hier wirklich möglich sein. Dieses Lied ist ganz gut, aber vielleicht kann ich zum Ende dann nochmal das andere Lied von The Beautiful Girls spielen. Es muss jetzt möglich sein, hier zum Ende zu kommen mit diesem Thema, aber ich weiß nicht, dieses Buch ist schon sehr interessant. Genau, lese ich hier weiter eine andere Stelle. Positiv wirkt sich, wie erwartet, die Masernimpfung aus. Hier wird jetzt eine Studie zitiert mit mehr als 15.000 Frauen und ihren neugeborenen Kindern, die, ja, dabei zeigten sich zwei widersprüchliche Resultate. Es gab Impfungen mit positiven Effekten und solche mit negativen. Positiv wirkte sich, wie erwartet, wieder die Masernimpfung aus. Als weitere Impfung mit günstigen Auswirkungen erwies sich die BCG-Impfung gegen Tuberkulose. Auch hier können die positiven Auswirkungen nicht mit der Vermeidung von Tuberkulose erklärt werden. Sie ist nämlich bei der Kindersterblichkeit in Guinea-Bissau kaum relevant. Während die Tuberkulose und die Masernimpfung die Sterblichkeit nahezu halbierten, zeigte die Impfung gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten in die genaue Gegenrichtung. Kinder, die diese klassische Dreierkombi DTP erhalten hatten, waren beim nächsten Kontrollbesuch mit nahezu doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit tot. Wo liegt nun der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Impfungen? Jene mit den günstigen Effekten sind Lebendimpfungen. Die eine enthält abgeschwächte, aber lebende Masernviren. Die zweite Impfung mit günstiger Wirkung enthält ebenso lebende Bakterien. Die DTP-Impfung hingegen ist eine Totimpfung, die mit Formaldehyd inaktivierte Bakterien und sonstige Bestandteile enthält. Dazu noch eine Aluminiumverbindung als Wirkverstärker und Quecksilber als Konservierungsmittel. Im Jahr 2001, als gerade die umstrittene Studie im British Medical Journal erschienen war, schrieb mir Abi, dass er keinesfalls als Impfgegner gesehen werden möchte und auch nie in seiner Geschichte einer war. Mittlerweile habe er jedoch herausgefunden, dass man nicht alles über einen Kamm scheren dürfe, auch nicht bei den Impfungen. Es gibt gute, segensreiche Impfungen und andere, die man am besten sofort vom Markt nehmen sollte. Dazu zählte er die DTP-Impfungen. Genau, dann geht es hier immer um die Auswertung der Daten, die er da gesammelt hat seit den 80er Jahren. Bei der Auswertung der historischen Daten aus den frühen 1980er Jahren zeigte sich ein bislang noch nie in dieser Deutlichkeit gemessener Effekt. Sehr günstige Auswirkungen der Lebendimpfung gegen Masern, Tuberkulose und Polio und auf der anderen Seite extrem negative Auswirkungen der inaktivierten Impfstoffe. Kinder, die im Alter von 2 bis 8 Monaten ihre Basisimpfungen gegen DTP erhalten hatten, hatten ein um 92% höheres Risiko, die nächsten 6 Monate nicht zu überleben. Besonders ausgeprägt war der Effekt nach der zweiten und dritten Impfdosis. Die DTP-Impfung war mit einer 5 bis 10-mal höheren Sterblichkeit assoziiert. Diese Studie wurde 2017 veröffentlicht und sorgte abermals für heftige Debatten. Allerdings fanden die meisten davon hinter verschlossenen Türen statt. Vielleicht sollten sich auch Bill und Melinda Gates mal Zeit nehmen, Abis Arbeiten zu studieren. Doch damit ist wohl ebenso wenig zu rechnen wie mit einem Umdenken der WHO, weil damit ja auch das Eingeständnis von Fehlern verbunden wäre. Und während die positiven Effekte der Masernimpfung mittlerweile schon weitgehend akzeptiert sind, werden die negativen Effekte nach wie vor skeptisch beurteilt. Genau. Bill und Melinda Gates, die also durch ihre Stiftung die WHO da unterstützen und immer wieder an Impfkampagnen beteiligt sind, sieht er hier auch kritisch in diesem Werk. Ja. Man versteht da also vieles noch. Und das ist eben der Punkt, dass man hier Follow the Science ist eben ein schwachsinniger Slogan, weil es in der Wissenschaft, gerade in solchen Gebieten, wo man noch vieles nicht versteht, nicht zu Ende erforscht hat, weil man da keine klaren Aussagen treffen kann, sondern weiter auf den Streit und den Austausch verschiedener Standpunkte angewiesen ist, müsste ja also noch einiges dazulernen, worauf die Wirksamkeit einer Impfung überhaupt beruht und ja, was da alles noch für Faktoren im Spiel sind. Nun aber weiter. Ja, im Anschluss behandelt der Autor also diese Krankheit Tetanus, die auch als Wundstarrkrampf bezeichnet wird, und beschreibt er die Zustände im Ersten Weltkrieg, als diese Krankheit tobte. Tetanus ist also eine Krankheit, die durch Bakterien, die sich vermehren, vor allem an abgestorbenen Zellen, nicht mehr mit Sauerstoff versorgten Zellen, können sich gut vermehren, und vor allem in solchen Zuständen wie dann in den Schützengräben oder bei offenen Wunden, die dort oft vorkamen. Also das lagen Kadaver einfach Tage, Wochen lang in den Gräben rum, ohne dass sie weggeschafft wurden. Wunden wurden nicht versorgt bei den Soldaten. Kaum ein Soldat blieb da ohne Verletzung. Und ja, extrem schlechte hygienische Bedingungen. Und auch die Nahrungsnachschub war immer wieder nicht gesichert. Und unter solchen Bedingungen bricht dann Tetanus vor allem aus. Der Wundstarrkrampf, eine extrem unangenehme Krankheit, die dazu führt, dass man sich so starr verbiegt dann auch. Und die dann, genau, das hat dann eben auch zu einer breiten Wahrnehmung damals geführt nach dem Ersten Weltkrieg. Und da hat man also dagegen Impfungen entwickelt, deren Wirksamkeit aber fraglich war. Schon damals im Ersten Weltkrieg lag diese Impfung vor, wurde dann aber von den Ärzten, die sie vor Ort einsetzten an der Front, aber schon bezweifelt, was das überhaupt bringt, weil sich da kein positiver Effekt zeigte. Sondern der wirkliche Effekt war eben, bezieht jetzt auf Tetanus oder Diphtherie, weil es extrem ähnliche Krankheiten. Aber jedenfalls ging es darum, dass der wirklich positive Effekt daher kam, dass die Soldaten dann zurückkamen ins Lager, wieder bessere Umstände hatten, besser versorgt wurden, da an der Frontlinie eben teils in den Schützengräben oder ein paar hundert Meter hinter der Front, wo sie waren und wo sie in extrem schlecht belüfteten Hütten hausten. Also solche Zustände verschlimmern dann den Zustand. Und es geht nicht so sehr darum, welche Viruslast trägt der Patient, sondern selbst solche mit hoher Last überleben, wenn sie wieder unter besseren Bedingungen sind, mit guter Nahrung und frischer Luft und ausreichend Schlaf. Und so ist es auch zu erklären, wie Tetanus dann ausgestorben oder zumindest so sehr weit zurückgedrängt wurde, dass nämlich die hygienischen Bedingungen sich einfach verbessert haben. Man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es für Kinder noch ganz normal, ohne Schuhe rumzulaufen und sich dann immer wieder Wunden zu holen, wenn sie im Stall arbeiteten und sich dann scharfen Gegenständen aufkratzten und sich irgendwie damit, ja, wieder, das begünstigt ihnen dann das Wachstum dieser Bakterienzellen. Und da aber die sanitären Bedingungen so weit verbessert wurden, ging das dann extrem zurück und ist also laut dem Autor hier nicht auf die Impfung zurückzuführen, auch wenn dann breite Impfkampagnen eingeführt wurden. Aber der Vergleich zum Beispiel zwischen der DDR und der BRD lässt uns hier klar, hier kann man klar mal vergleichen, was es bringt. In der DDR gab es nämlich eine Impfpflicht, wurde viel geimpft gegen Tetanus. Und in der BRD ging es eher langsamer voran. Die STIKO sprach erst in den 70ern eine detaillierte Tetanus-Impfempfehlung aus und erst in den 80ern für Erwachsene, also 70er für Kinder. Und dann lese ich hier aber im Text: Bestraft wurde diese Laissez-faire-Haltung nicht. Für alle Zeiträume ergibt sich für die DDR sowohl ein erhöhtes Erkrankungs- als auch Sterberisiko, schreibt Silvia Klein. Dies bezieht sich auch auf die Letalität. In der BRD, so Klein, sei schon seit Beginn der Aufzeichnungen ein Trend zur Reduktion der Sterblichkeit sichtbar. In der DDR hingegen ist kein Rückgang aus den großen Schwankungen herauszukristallisieren. Was die Tetanus-Impfung zu den beschriebenen innerdeutschen Trends beigetragen hat, ist demnach schwer zu sagen. Erkennbar ist der Einfluss am statistischen Verlauf der Erkrankungen und Todesfälle nicht. Auch die Impfpflicht im Osten hatte keine sichtbaren Auswirkungen, zumindest keine positiven. Ein ähnliches Phänomen besteht auf europäischer Ebene. Italien, das seit langem die Impfpflicht gegen Tetanus kennt, zählt EU-intern die mit Abstand meisten Krankheitsfälle mit durchschnittlich mehr als 10 Tetanus-Todesfällen pro Jahr. Warum das so ist, weiß niemand und es wird auch nicht hinterfragt. Ja, also die Tetanusimpfung ist extrem fraglich, was das überhaupt noch bringen soll. Die Wirksamkeit ist überhaupt nicht getestet, schreibt auch das CDC. In seinem Impfbuch, wo über alle Impfungen berichtet wird, steht, dass es weltweit noch keine Studie gab, die irgendwie die Wirksamkeit der Tetanusimpfung belegt. Trotzdem wird sie seit Jahrzehnten so verimpft. Und selbst wenn sie wirksam wäre, ist die Frage, ob es sie überhaupt noch braucht unter den heutigen hygienischen Bedingungen. Also es ist eben eher da eine gefährliche Krankheit, wo Wunden nicht richtig versorgt werden, wo in so Kriegsgebiete oder in Elendsvierteln, also solche Zustände, wie wir es heute nicht mehr haben in den Industrieländern. Dann aber zur Diphtherie, bei der die Lage ähnlich ist. Da gab es nämlich in den 1990er Jahren nochmal eine große Epidemie im Osten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das geht laut dem Autor eben auch auf diese Zustände dort zurück, dass dort die sozialen Bedingungen extrem sich verschlechtert haben und es nicht durch eine mangelnde Impfmoral begründet war, wie es dann oft heißt, dass dort die Willigkeit zur Impfung extrem nachgelassen hätte. Und das eigentliche Problem sind eben diese hygienischen Zustände dort. Also in den meisten Darstellungen ist davon die Rede, die Impfmoral wäre schrecklich eingebrochen und die Diphtherie hätte sofort ihre Chance genützt. Diese Darstellung findet sich auch auf zahlreichen Webseiten von Behörden und Medizinern. In den meisten dieser Berichte steht, dass Diphtherie heute wegen der Schutzimpfung keine Rolle mehr spielt. Doch sobald die Durchimpfungsrate unter einen bestimmten Wert sinkt, nehmen die Erkrankungszahlen wieder erheblich zu, heißt das beispielsweise auf Wikipedia. Und als Beispiel wird stets der letzte große Ausbruch der Diphtherie in Osteuropa genannt. Ich zitiere hier das Beispiel der Ukraine, eines der Länder, in denen die Diphtherie besonders schlimm gewütet hat. Bei der Kontrolle der Impfpässe stellte sich heraus, dass die Kinder nach westeuropäischen Kriterien nicht weniger geimpft, sondern sogar überimpft waren. Bei uns besteht die Grundimmunisierung gegen Diphtherie aus 4 Impfungen. Seit im Jahr 2010 der Impfplan geändert wurde, stellten viele Länder Europas sogar auf 3 Dosen um. In der Ukraine bekamen die Kinder bis zum 6. Lebensjahr hingegen 6 Impfungen bis zum Volksschulalter. Und dies waren die Ergebnisse der Analyse. Unter den 3023 Kindern, die in der Ukraine in den Jahren 1992 bis 1997 an Diphtherie erkrankten, hatten 80,4% einen vollständig ausgefüllten Impfpass. Bei den 1920 Opfern in der Altersgruppe von 16 bis 19 Jahren lag der Anteil sogar bei 81,5%. Genau, und nur bei den Älteren, da ist der Anteil der Geimpften deutlich geringer, bei etwa 50%, bei den 20- bis 29-Jährigen und sogar nur 35% bei den über 50-Jährigen. Aber von den Kindern waren also die meisten geimpft, die dann an Diphtherie erkrankt sind in der Ukraine. Der Autor hier also zu den wahren Ursachen dieses Ausbruchs. In Wahrheit erwies sich die Diphtherie als das, was sie immer war. Eine Krankheit des Kriegs, des Elends und der sozialen Missstände. Erste Diphtheriefälle waren 1991 in den Kasernen heimkehrender Afghanistan-Kämpfer aufgetreten und hatten sich dann über die Lazarette und Krankenhäuser rasch in den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR ausgebreitet. Die meisten Todesfälle gab es im Obdachlosen- und Alkoholikermilieu der Städte. Wie unsinnig die Aussagen der heimischen Impfkranken nach den Kriterien ihrer eigenen Logik war, zeigen Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts über die Impfmoral der Deutschen bezüglich Diphtherie. Die Impfrate der Erwachsenen sei besser als in den 1990er Jahren. hieß es in der 2013 durchgeführten letzten umfassenden Erhebung. Dennoch haben immer noch 42,9% in den letzten 10 Jahren keine Diphtherieimpfung erhalten. Wenn es allein darum ginge, hätten die Diphtherieerreger in Deutschland und wohl auch im restlichen Europa jede Menge ungeschützte Opfer gefunden. Dennoch blieb die Epidemie im Wesentlichen auf die Bevölkerung in den Elendsvierteln von Kiew, Minsk und Moskau beschränkt. Man hätte nicht so überrascht sein müssen vom Versagen der Impfung, wären die Resultate früherer Arbeiten ernst genommen worden. Beispielsweise die Studie über Diphtherie in 2 Gebieten Großbritanniens aus dem Jahr 1950. Da kam es zum Entsetzen der damaligen Ärzte zum Ausbruch einer Diphtherie-Epidemie, obwohl 94% der Bevölkerung immunisiert waren. Die Schutzimpfung, heißt es im Text, ist nicht imstande, die Entstehung einer Epidemie zu unterbinden. Ähnlich schwer zu erklären ist ein Ausbruch in der Schweiz, der im Jahr 1945 die 2 Kantone Basel und Genf besonders hart traf. Insgesamt sind mehr als 5000 Diphtheriefälle aufgetreten. Das Besondere dabei, in Genf galt seit 1933 der Impfzwang bei Diphtherie. Die Bevölkerung war zu 95% durchgeimpft. In Basel hingegen lag die Durchimpfung der Kinder nicht einmal bei 18%. Überrascht notieren die Autoren, trotz dieser eminenten Verschiedenheit im Impfgrad verläuft in beiden Kantonen mit oder ohne Schutzimpfung die Epidemie identisch. Nach beiden Vorfällen rätseln die Mediziner über den Wert der Schutzimpfung und ringen um Erklärungen. Doch mit etwas Anstrengung gelang es stets, die Bedenken zu zerstreuen. Und rasch wuchs Gras über die Sache. Die Schweizer Ausbrüche wurden beispielsweise damit erklärt, dass vergangene Infektionen in den Jahren 1904 und 1920 möglicherweise die kindliche Population derart immunisiert haben, dass im Endemiejahr 1945 keine empfänglichen Individuen mehr vorhanden waren. Was das bedeuten soll, bleibt wohl ein Geheimnis. In den meisten Lehrbüchern steht zwar, dass die Diphtherie keine Immunität hinterlässt, also dass da keine Immunität aufgebaut wird, wie bei anderen Krankheiten nach durchgemachter Infektion. Doch wenn es darum geht, eine rasche Erklärung für ein Rätsel zu finden, so war man offenbar nicht so streng. Ebenso verfuhren die britischen Experten mit ihrem rätselhaften Outbreak. Weil die Epidemie insgesamt relativ mild verlief und nur wenige Todesopfer forderte, wurde der Impfung doch eine gewisse Wirkung zugestanden. Wenn sie schon die Krankheit nicht verhindern konnte, so hat sie diese doch wahrscheinlich abgeschwächt. Die alternative Erklärung wäre wohl zu hart gewesen, dass es nämlich egal ist, ob gegen Diphtherie geimpft wird oder nicht. Ja, das erinnert dann ja schon an die heutigen Aussagen, immer wieder auf Twitter nachzulesen, oh, ich bin jetzt erkrankt an Corona trotz Booster und fühle mich so schlapp, überlegt euch mal, wie wäre es gewesen ohne Impfung. Also ja, da wird dann einfach angenommen, ja, ohne Impfung wäre es deutlich schlimmer gekommen. Aber weil es vielleicht einfach zu hart wäre zu überlegen, die Impfung bringt noch nicht mal so viel, zumindest bei den Jüngeren, ist es vielleicht noch nicht mal so, dass da wirklich so ein großer Vorteil besteht. Ja, gut, ich denke, an dieser Stelle kann ich dann langsam den Schluss finden. Es geht dann noch um Keuchhusten, auch eine interessante Krankheit, die eben vor allem auch Babys befällt, wo es also sinnvoll wäre, früh zu impfen, aber dann ist die Frage, dann wirkt die Impfung halt gar nicht in den Monaten, wo Keuchhusten wirklich so gefährlich ist. Denn sie sind für extrem junge Babys wirklich gefährlich unter einem Jahr. Und deshalb kann man dann zum Beispiel auch die Mütter impfen, um den Babys einen Nestschutz zu geben. Das heißt, dass die Immunität so übertragen wird. Aber auch bei Keuchhusten, ja, gibt es eine fragliche Wirksamkeit dieser Impfung und naja, was eben nur wichtig wäre, diese Pharmalobby also genauer zu kontrollieren. Wie der Autor hier schreibt, werden alte Impfstoffe immer nur dann in Frage gestellt und nochmal auf ihre Wirksamkeit überprüft, wenn ein Pharmaunternehmen halt seinen neuen Impfstoff verkaufen würde und dazu eine Studie braucht, dass der alte jetzt halt nicht mehr so gut ist. Erst dann wird dann eine Studie gemacht und der neue wird mit dem alten verglichen und gesagt, oh, der alte ist doch nicht so gut. Aber ja, bei vielen Impfstoffen, die jahrzehntelang verwendet wurden, hätte man eben viel früher schon durch Studien feststellen müssen, dass da die Wirksamkeit extrem fraglich ist, extrem begrenzt ist und Nebenwirkungen eben auftreten und deshalb insgesamt eine negative Bilanz bestehen könnte. Ja, und das ist einfach schauderlich, dass da die Industrie so wenig kontrolliert wird und das einfach so hingenommen wird. Ja, weil die beschützen uns ja, die machen ja diese Medikamente und wer da was dagegen hat, der ist wohl kompletter Impfgegner, der ist Esoteriker, Homöopath. Naja, ist sehr empfehlenswert, interessant, was auch alles für Krankheiten gibt, ist ja gut zu erfahren, weil jetzt immer so natürlich über Corona geredet wird, aber natürlich weiß man, es gibt noch viel mehr Infektionskrankheiten. Ja, aber was sind das eigentlich alles für welche? Also was gibt es da alles noch? Rotavirus zum Beispiel ist ein Virus, das auch nur für Kleinkinder so gefährlich ist und wo die Impfung auch laut dem Autor nicht so notwendig wäre. Auch wenn man da zumindest die Wirksamkeit klar nachweisen kann. In den Statistiken sieht man da, dass in den 2000er Jahren beispielsweise in Deutschland und Österreich die Impfung eingeführt wurde gegen Rotavirus und da die Krankenhausaufenthalte deutlich zurückgingen. Nur ist halt die Sache, dass das Rotavirus unter unseren sanitären Bedingungen sowieso keine wirkliche Bedrohung darstellt. Das heißt, ja, man kann damit ins Krankenhaus kommen, das ist ein Virus, das den Darm so befällt, aber bei den Zuständen, wo wir hier immer sauberes Wasser haben, da stirbt kein einziges Baby, kein einziges Kleinkind darin, ist also wirklich nicht tödlich, diese Krankheit. In anderen Ländern mit verschmutztem Wasser, da schon. Aber ja, deshalb hatten die Schweizer Behörden auch gesagt, sie sprechen keine Impfempfehlung gegen das Rotavirus aus, weil eben hierzulande niemand darin stirbt. Und ja, dann hat man eben eventuell einen längeren Krankenhausaufenthalt. Aber es gibt eben auch Nebenwirkungen bzw. Fälle von Todesfälle, wo nicht geklärt ist, in welchem Zusammenhang das mit der Rotavirusimpfung steht. Das sind Fälle, wo sich der Darm dann irgendwie ineinander schiebt und das führt dann zum Tod. Und das wurde nicht geklärt, sondern Bedenken wurden hier von den deutschen Behörden einfach so flapsig zerstreut und gesagt, nee, das kann nichts damit zu tun haben, es muss weiter geimpft werden. Ja, diese Todesfälle sind aber trotzdem sehr gering. Trotzdem ist natürlich die Sache, ja, wenn an der eigentlichen Krankheit niemand stirbt und an den Impfungen aber trotzdem wenige Impflinge sterben könnten, dann muss man das Risiko natürlich neu abwägen. Sehr interessant ist auch Polio, die Kinderlähmung, die auch, das ist nämlich das Interessante, dass die schon auf dem Rückzug war und dadurch sind erst wieder neue Ausbrüche sichtbar geworden. Dadurch, dass nämlich diese Krankheit also auch durch die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse schon langsam aber sicher ausgerottet oder zumindest weit zurückgedrängt wurde. Aber erst dadurch verschwand die natürliche Immunität und es hat sich halt eben noch so lange aufgehalten, wie es noch diese Menschen gelebt haben, die früher in Kontakt waren und sich infiziert hatten, als Polio noch endemisch war, noch einheimisch war und dann diese Immunität aufgebaut haben und eben durch Mütter auch an ihre Kinder weitergegeben wurde. Aber dann, ja, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so ab den 60ern, gab es eben auch die Impfung und Polio ging erst stark zurück, wurde natürlich den Impfungen gut geschrieben, wobei es eigentlich damit zu tun hat, aber dann in den letzten Jahrzehnten kam es eben dann doch wieder zu einzelnen Polio-Ausbrüchen und das wurde eben damit erklärt, dass die natürliche Immunität jetzt nicht mehr gegeben ist, weil wenn man da nicht mehr damit konfrontiert mit dieser Infektion, wo also bei Polio die Infektion eben schon eine Immunität hinterlässt, das ist bei jeder Krankheit ja verschieden, da also schützt die Infektion dann wohl lebenslang vor Neuinfektionen und ja, erst dann wurde das also sichtbar, als die Krankheit schon fast ausgerottet war. Und da ist aber die Sache, dass die einzigen Poliofälle dann auch durch die Impfung entstanden, also dass in der Impfung die Viren mit extrem geringer Wahrscheinlichkeit 1 zu 1 Million dann mutieren konnten und dann Polio verursachen konnten. Und das war dann, wurde dann auch irgendwie kritisch hinterfragt mit der Impfung. Und was jetzt der genaue Stand ist, weiß ich nicht, ob man das noch weiter verimpft. Jedenfalls meinte der Autor, es wäre hier nicht mehr so nötig. Es gibt noch Länder, in denen Polio gehäuft auftritt, in Indien, Pakistan, Nigeria. Aber bei uns ist nicht mehr sowas. Aber gut. Auf jeden Fall eine extrem tödliche Krankheit auch. Letalität, glaube ich, über 10%. Und ja. Aber damit ist jetzt auch wirklich gut, glaube ich. Es ist klar, dass die Pharmalobby besser kontrolliert werden müsste. Aber für mich auf jeden Fall war es auch bereichernd, jetzt dieses Buch zu lesen, um halt zu verstehen, die generelle Situation. Ja, wenn die Mehrheit der Bevölkerung und der Politik da halt nicht genau hinschauen will und denken will, ja, die werden uns schon schützen, die wollen uns doch nur helfen, dann ist halt klar, dass es zu solchen Situationen kommt, dass Impfungen jahrzehntelang verimpft werden und nicht hinterfragt wird, was da eigentlich für eine Risiko-Nutzen-Bilanz dahinter steht. Das darf einfach nicht sein, denkt man sich. Das kann ja wohl nicht sein, dass die unser Leben gefährden würden. Und deshalb, ja, ist für mich auch besser jetzt zu verstehen, die gesamte Situation mit Corona. Wenn es ums nackte Leben geht, dann ist man irgendwie nicht so bereit, so wirklich kritisch nachzudenken, sondern dann heißt es, jetzt wollen wir doch Teil der großen, vernünftigen Herde sein, die hier einfach, ja, die einfach an die Wissenschaft glaubt, an die Medizin glaubt, und die Medizin wird doch ganz bestimmt verkörpert durch diese Pharmaunternehmen. Und ja, also gut, ich glaube, viel mehr kann ich hier nicht mehr sagen. Ich sage es ganz unironisch hier, ja, dass dieses Buch auch hilft, das zu verstehen, weil sonst hätte man sich vielleicht, habe ich mich eher so da im falschen Film gefühlt jetzt mit der Pandemie und gedacht, mein Gott, warum sind Menschen so leichtgläubig oder wollen sich hier einfach dieser Pharmaindustrie ausliefern oder solche Politiken wie 2G dann einführen, die offensichtlich nur darauf beruhen, die Leute durch die Hintertür zum Impfen zu zwingen, gegen ihren eigenen Willen. Was natürlich extrem schwierig ist, wenn es ja klar ist, dass es auch Todesfälle gibt, die durch die Impfung verursacht werden. Natürlich kann man sagen, dass Risiko-Nutzen-Verhältnis bei der Corona-Impfung ist trotzdem noch positiv. Würde ich ja auch so sehen, zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Bei Kindern weiß ich jetzt nicht, da wäre ich kritisch. Aber zumindest für viele Menschen das Risiko-Nutzen-Verhältnis hier positiv ist. Aber trotzdem, wenn Leute so zu zwingen durch die Hintertür oder ganz unverhohlen, eine Impfpflicht, wie ich letztes Mal meinte, wäre eigentlich schon eine Erleichterung. Es ist jetzt ein eigentlich kaum verhohlener direkter Impfzwang durch 2G oder auch 3G. Das ist extrem unethisch, weil man dann überlegen kann, natürlich, wenn dann auch Leute daran sterben, an der Impfung, die sich nicht aus freien Stücken dafür entschieden haben, sondern einfach nur gedacht haben, ich will hier wieder normal teilnehmen am Leben, und die es für sich, also aus welchen Gründen auch immer, nicht nötig gefunden hätten, sich zu impfen, egal ob das jetzt aus ihrer Sicht eine rationale oder irrationale Entscheidung gewesen wäre, was sowieso nicht möglich ist, da so eine rationale Entscheidung zu treffen. Wie es in Noah Gender richtig hieß, egal ob man sich impfen ließ oder nicht impfen ließ, die Entscheidung war nicht rational, beruhte nicht auf rationalen Kriterien, würde ich auch so sehen. Auch meine Entscheidungen sind zum Teil natürlich irgendwie durch wissenschaftliche Statistiken, durch meine eigenen rationalen Überlegungen geleitet, aber grundsätzlich, ja, kann man das nicht so sagen, dass das jetzt rational oder irrational. Aber ja, deshalb ist es extrem unethisch, die Leute dann also da reinzuzwingen und das einfach als normal jetzt zu akzeptieren mit 2 und 3G, wo klar ist, da wird es Todesfälle geben. Und was ist das dann? Da wird jemand dazu gezwungen, der es gar nicht gewollt hätte, und der stirbt dann halt. Und ja, das ist im Großen kein Argument gegen die Impfung, aber es ist ein Argument gegen den Impfzwang, dass das einfach nicht sein kann, Jeder sollte diese Entscheidung selber treffen können. Und wenn Menschen sich dann damit selber gefährden wollen und sagen, nee, ich bleibe freiwillig ungeimpft, selbst wenn ich zur Risikogruppe gehöre, dann ist das ihre Entscheidung. Und dann ist es auch nicht ethisch bedenklich, wenn diese Leute dann sterben. Auch wenn diese Leute vor Joe Rogan gehört haben und da mit Anti-Impf-Propaganda bombardiert wurden, ja, dann war es auch ihre Entscheidung, das zu hören, sich darauf halt basierend ihre Meinung zu bilden und dann sich nicht impfen zu lassen, wenn sie dann an Corona sterben, dann ist da nichts ethisch bedenklich dran. Gut, vielleicht für diese Leute, die das dann verbreiten, müsste man da dann hinterfragen. Aber das, was in Deutschland abläuft, ist wirklich nicht mehr akzeptabel, nicht mehr tolerabel. Auch jetzt bei der Einreise zum Beispiel, meine Freundin, die zurückgekehrt ist, muss keine Quarantäne machen, weil sie geimpft ist, im Gegensatz zu mir, der ich jetzt Johnson & Johnson Impfling bin und seit 2 Wochen also ungeimpft. Also da muss man keine Quarantäne machen als Geimpfter und braucht auch sonst keinen PCR-Test zum Fliegen. Nur Ungeimpfte brauchen also einen Test, müssen schauen, wo sie den herbekommen und dann eben dort Quarantäne machen für 5 oder 10 Tage. Also pure Revanchismus ist diese Politik, nicht irgendwie wissenschaftlich haltbar, dass Ungeimpfte deutlich ansteckender werden oder sich selber mehr anstecken werden. Eher im Gegenteil, wie man jetzt sieht und wie auch in diesem Buch. Deshalb auch so wichtig, ja, dass das auch vielleicht gar kein so neuer, so unerwartbarer Effekt ist, dass die Impfung vielleicht sogar das Risiko erhöht, sich anzustecken. Und deshalb vielleicht jetzt die Inzidenzen auch so drastisch erhöht sind in Europa. Ja, dass das ja auch nichts Schlimmes sein muss, auch ein normaler Effekt sein kann, den man halt so in Kauf nehmen muss bei der Impfung. Aber trotzdem hilft sie dann ja gegen schwere Verläufe und hilft uns trotzdem weiter gegen die Pandemie. Aber ja, wir sehen auf jeden Fall jetzt, die Inzidenzen sind extrem hoch in Europa, höher. Die Wellen in Ländern mit niedriger Impfquote wie in Afrika oder Asien waren jetzt nicht bedeutend höher bei Omikron als in vorigen Wellen oder nur um weniges höher, aber in Europa sind wir hier 10-fach höhere Wellen. Und natürlich kann man sagen, das ist durch Unterschiede im Testen erklärt, ja, aber wir vergleichen ja hier die vorigen Wellen in Afrika mit den jetzigen Wellen in Afrika. Also da müsste sich am Testniveau halt, wird sich jetzt auch nicht so viel geändert haben, wie die in Afrika testen. Und bei uns in Europa, ja, wie viel wir da testen, glaube ich nicht, dass vor allem in Deutschland so viel getestet wird. Ja, heißt es ja immer, da fehlen die Tests. In der Stadt Wien werden täglich mehr PCR-Tests gemacht als in ganz Deutschland. Eine Stadt mit, 3 Millionen Einwohnern vielleicht. Mehr als in ganz Deutschland. Also gut, trotzdem sind die Inzidenzen so extrem hoch. Aber ja, jetzt muss ich hier wirklich den Schluss finden. Das war ganz gut hier. Wie gesagt, ist dieses Sprechen immer wieder die Medizin. Und das ist die wahre Medizin. Wenn wir da auch an dieses Buch denken, nicht so sehr dieses Pharmakologische, das hilft in vielen Fällen noch gar nicht mal so wirklich weiter, sondern wirklich wie im Ersten Weltkrieg, dass die Soldaten dann wieder unter besseren Bedingungen sind, wieder Nahrung bekommen, wieder hier im Warmen sein können, dann zurückbauen im Basislager. Da hatten sie dann eine deutlich erhöhte Chance zu überleben und es hing nicht so davon ab, an der Anzahl der Bakterien, wie sich die vermehrt haben, nein, sondern eher die sozialen Umstände oder die, wie wir gehört haben, in Osteuropa diese Epidemien, die auf die Elendsviertel beschränkt blieben und so auch hier einfach dieses quasi soziale hier, wo ich im Internet zu euch spreche, predige fast schon, ja, deshalb auch so richtig dieses, der Titel der letzten Folge war Iguazú Misiones, weil ich da einfach dachte, ja, das war ein schöner Name, auch Iguazú und Misiones, diese Provinz, die also nach den Missionaren benannt wurde, die damals dort sich wohl angesiedelt haben, um die Eingeborenen zu missionieren und ja, deshalb habe ich da auch so meine Predigt halten müssen. Das war eine extrem schöne, unvergessliche Folge dort vom Balkon, mitten in diesem Blätterdschungel dort. Und ja, jetzt bin ich aber hier wieder in Buenos Aires und kann heute vielleicht Mal schauen. Mal schauen, was heute noch zu tun ist. Ich spiele auf jeden Fall noch dieses Liedchen, das ich da angekündigt hatte, das auch schon so ein bisschen bisschen morbide klingt oder so. Ja, dieses Liedchen We're Already Gone von The Beautiful Girls. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge von Tischlein deck dich. Told you I was worth it.
songs I've tried, but I'm not perfect. But I told you so. Yes, I did. You know, and if it's all show, then we.